hier noch einmal kurz diesen Gedankengang. Ich lese das jetzt noch mal kurz durch, Abvers in der Mitte. Warum der Sohn niedriger geworden ist als die Engel, da war zuerst dieses Zitat und der Kommentar. Und dann hat er das auf Jesus angewandt und hat gesagt, wir sehen aber Jesus. Und dann hat er erklärt, warum Jesus Mensch wurde, Mensch werden musste. Es geziemte Gott, den Urheber der Errettung, des Heils, durch Leiden zum Ziel zu bringen. Und es war nötig, dass Jesus den Brüdern, den Menschen, die er dann zu sich ziehen wollte, dass er diesen gleich gemacht wurde. Er musste einer von uns werden, damit er auf diese Weise ein barmherziger und treuer hoher Priester würde, der dem Volk wirklich helfen konnte. Vergessen wir nicht, das geht an Israeliten. Es ist an Israeliten geschrieben, an christliche Israeliten natürlich, solche, die den Herrn Jesus schon nachfolgten. Aber sie waren Israeliten, sie waren also Nachkommen Abrahams. Und er zeigt ihnen, dass die israelitischen Verheißungen über den Messias und überhaupt über die Zukunft erfüllt werden in Jesus Christus und nirgendwo anders. Und er zeigt ihnen jetzt gleich auch in den nächsten Kapiteln, dass das Hohenpriestertum von Aaron aufhören musste. Aaron war Hohepriester und seine Nachkommen. Es waren die Söhne Aarons, man nennt das aaronitische Priestertum oder levitische Priestertum. Und das musste aufhören. Und das wird er dann aus dem Alten Testament her beweisen. Alles, was er tut, beweist er aus dem Alten Testament. Er spricht gar nicht im eigenen Namen, er spricht nur im Namen des Alten Testamentes. Das ist natürlich ein starkes Argument, das ist eine starke Art der Beweisführung, weil er zeigt praktisch, sagt mal den jüdischen Rabbinern oder den jüdischen Schriftgelehrten, sie sollen ihre Bibel genauer anschauen. Da steht alles schon drinnen. Die behaupten immer, ihr habt eine neue Lehre und ihr macht es anders und ihr geht eigenwillige Wege und dabei merken sie nicht, dass sie sind, die eigenwilligen Leute sind. Sie haben auf die Bibel nicht geachtet, auf das Alte Testament. Also dieser Messias musste Mensch werden, aber er musste gleichzeitig auch Gott sein. Und das kann nur auf den Herrn Jesus Christus sich beziehen. Das zeigt er Ihnen hier. Gut, jetzt kommen wir zu Kapitel 3. In Kapitel 3 haben wir zuerst einmal die Verse 1 bis 6. Da kommt jetzt ein langer Aufruf, der geht bis zu Kapitel 4, Vers 13, eigentlich sogar noch bis Kapitel 4, Vers 16, wenn wir so wollen. Ein Aufruf, wo er jetzt ganz dringlich an diese Christen schreibt. Lesen wir jetzt erstmal die Verse 1 bis 6. Jemand von uns möchte die bitte vorlesen. Fünf und sechs auch noch.
Und Mose war treu in seinem ganzen Haus als Bediener zum Zeugnis von dem, das gesprochen werden sollte. Aber Christus als Sohn über seinem Hause, dessen Haus wir sind. Wenn wir nur die Freimütigkeit und das Rühmen der Hoffnung als einer festen bis zum Ende festhalten.
Danke. Deswegen, weil dieser ein so großer war, dieser Sohn, größer als die Engel, und weil dieser sich so weit erniedrigt hatte, deswegen betrachtet den Gesandten und treuen Hohenpriester. Zuerst die Aufforderung, achtet oder betrachtet ihn. Das heißt, seht ihn an, beschäftigt euch mit ihm, stellt ihn euch vor Augen. Ihr müsst in eure Bibeln hineinschauen, in das Alte Testament hineinschauen. Wir haben euch das Neue Testament heute. Wir wollen also unsere inneren Augen auf Christus richten. Was gibt Anlass? Anlass gibt, das ist deswegen, weil er Gottes Sohn ist und weil er so groß ist und weil er so einen weiten Weg der Erniedrigung ging für uns und weil er dann in den Himmel fuhr und sich zur Rechten Gottes setzte und dann den Heiligen Geist ausgegossen hat und uns jetzt nachziehen möchte. Er greift uns und er möchte uns nachziehen, dass wir ihm nachkommen, zu dem Ort, wo er ist, als König. Ins himmlische Königreich, mit ihm regieren. Weil das so ist, deswegen sollen wir Acht geben. Wie nennt er diese Gläubigen hier? Als welche sollen die Leser Jesus Christus betrachten? Er nennt sie heilige Brüder. Teilhaber am himmlischen Ruf. Sie sind geheiligt, das heißt, sie sind gereinigt durch das Blut Jesu. Heiligen heißt reinigen. Heiligen heißt absondern von der Sünde. Und dazu muss man sauber werden. Schmutzig kann man nicht mit Gott zusammen sein. Innerlich schmutzig. Heilig, also gereinigt durch das Blut Jesu. Teilhaber am himmlischen Ruf. Also er ruft die Seinen in den Himmel. Dort, wo er ist. Sie haben Teil an dieser Zukunft. Übrigens, Ruf steht für das, wohin er sie ruft. Das ist so ein Ausdruck. Der Ruf selber ist das, wohin man ruft. Und die Hoffnung ist das, was man hofft. Und die Verheißung ist das, was verheißen ist. Das sind solche Ausdrücke, die so verwendet werden in der Bibel.
In den meisten Übersetzungen steht aber Berufung.
Das Wort Berufung ist ein bisschen irreführend. Wir sind ja nicht berufen, also ob einige nicht berufen sind, und die haben halt Pech gehabt, sie sind eben nicht berufen. Da klingt so eine Vorherbestimmung mit. Aber das Wort selber sagt das nicht. Das sollte man also, darf man in der Bibel ausbessern. Im Englischen ist es klar: Call, the heavenly call. Auch im Russischen, glaube ich, gibt es auch nur ein Wort, oder? Wer kann Russisch? Ja, viele können Russisch.
Papa kann gut Russisch.
Gell, da gibt es nur ein Wort, oder? Das heißt Ruf, oder?
Eins.
Teilhabe am himmlischen Ruf. Das muss das letzte Wort sein. Nein, am Anfang. Und dann? Und dann? Ruf, ist auch Ruf, oder? Ja, ich weiß ja, ich war ja schon in Russland, wir hatten das im Hebräerbrief schon durchgemacht, deshalb weiß ich das, dass das russische Wort auch so ist. Also, jetzt. Wir sind Teilhaber, das heißt, wir sind Teilhaber an der Zukunft. Wir sind Teilhaber an dieser Zukunft. Nicht Berufung, es ist nicht eine Berufung, also ob einige berufen sind und andere nicht berufen sind, das wäre falsch. Gott ruft nämlich alle Menschen, aber die, die sich rufen lassen, die sind die Teilhaber an dem, wohin sie gerufen werden. Das ist hier gemeint. Man muss sich rufen lassen. Das ist das, was der Mensch tut. Und dann, worauf soll man jetzt achten? Auf den Gesandten und Hohenpriester unseres Bekenntnisses. Gesandter heißt Apostolos, also er wurde von Gott ausgesandt, er ist ein Sendbote, wie ein Apostel. Gesandter und hoher Priester unseres Bekenntnisses. Er ist ein Gesandter und er ist ein hoher Priester. Gott hat ihn ausgeschickt mit einer Mission. Die Mission war, dass er in den Riss treten soll zwischen Gott und Mensch und die Menschen hinbringen soll zu ihm und zum Königreich. Und das Königreich errichten soll, das geistliche, himmlische Königreich. Zu dem hohen Priester unseres Bekenntnisses, das heißt den hohen Priester, den wir bekennen in unserem Bekenntnis, von dem wir sprechen. Man hat ein Bekenntnis, das heißt, man stellt sich dazu. Das ist so ist es, das ist die Wahrheit. Da stellen wir das, was wir als Wahrheit bekennen, das ist das Bekenntnis. Als einen, der treu war, den, der ihn zum hohen Priester machte, steht es hier im Text, oder? Dem, der den treu, Vers 2, der treu war dem, der ihn dazu machte. Also zu was hat er ihn gemacht? Zum Priester. Gott hat diesen Jesus zum Priester gemacht. Jetzt kommt die nächste Frage, ja, wann hat er ihn denn zum Priester gemacht? Das steht nicht hier im Text, das steht erst in Kapitel 5. Aber wir können vorausgreifen. Kapitel 5, wann wurde der Herr Jesus ein Priester? Vers 5. Kann jemand vorlesen? Hebräer 5, Vers 5. Ha, du bist mein Sohn, ich habe dich heute geboren. Was war das heute? Gestern haben wir wieder? Auferstehung. Und mit der Auferstehung hat er ihn dann in den Himmel genommen. Das hängt immer zusammen. Auferstehung und Himmelfahrt. Und dann geht gerade weiter noch, im sechsten Vers, so wie er auch an anderer Stelle sagt, du bist Priester in Ewigkeit nach der Ordnung Melchisedeks. Da kommt der Sohn zur Rechten des Thrones, setze dich zur Rechten. Der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde lege zum Schemel deiner Füße. Du bist Priester in Ewigkeit nach der Ordnung Melchisedeks. Psalm 110. Gerade dort, Vers 1 und Vers 4. Psalm 110, Vers 1, setze dich zu meiner Rechten. Psalm 110, Vers 4, du bist Priester in Ewigkeit nach der Ordnung Melchisedeks. Da wurde er hoher Priester. In dem Moment, als er sich setzte, als er König wurde, wurde er auch Priester. Das ist ein Königspriester. Jetzt wieder zurück.
Thomas, ganz kurz. Wenn er jetzt Hohepriester ist, ja. Der Hohepriester im Alten Testament, das war ja auch der Mittler zwischen Gott und Menschen. Heißt das, dass gibt jetzt keine menschlichen Fürsprecher mehr, außer Christus selbst?
Das wird dann in Kapitel 7 des Langen und Breiten erklärt, dass wenn der Herr Jesus hoher Priester geworden ist, dann ist das Ende aller anderen Priester. Das heißt, es gibt gar kein menschliches Priestertum mehr. Das wird er in Kapitel 7 ganz Langen und Breiten erklären, dass das Priestertum Christi löst die aaronitischen Priester ab, und alle Priester. Es gibt überhaupt keine Priester, weil er der hohe Priester ist. Er ist der Einzige, der in die Gegenwart Gottes getreten ist. Und jetzt zieht er die nach, die an ihn glauben, sobald sie dann ihren Lebenslauf hier vollendet haben, dort angekommen sind. Dort zieht er sie hin. Aber auf der Erde gibt es gar kein Priestertum mehr. Kein Hohepriestertum mehr, kein Hineintreten in das Allerheiligste, denn es gibt kein Allerheiligstes mehr auf der Erde. Das Allerheiligste ist jetzt im Himmel. Das wird er dann in Kapitel 8 und in Kapitel 9 erklären. Merkt ihr, wir haben noch einen ganzen Schwanz von vielen Themen hinter uns, die wir noch alle, auf das er alles noch eingehen wird. Also, jetzt zurück zum Text. Wo sind wir? Vers 2. Der treu war dem, der ihn machte, zum hohen Priester machte, wie auch Mose in seinem ganzen Hause. Jetzt spricht er von einem Haus des Mose Und dann spricht er dann von, in Vers 3 spricht er und in Vers 4 spricht er weiter von einem Haus. Um welche Häuser geht es denn da? Welche Häuser werden da gebaut? Es sind hier keine Häuser aus Stein, sondern es geht hier um Haus im Sinne von Familie. In der alten Zeit sagte man Haus zu Familie. Also ich und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Das heißt nicht ich und die Steine da, wo wir wohnen, sondern ich und meine Familie. Ja? Und das Volk Gottes, die Israeliten, das war die Familie im alten Bund. Das israelitische Volk war die Familie Gottes. Und Mose war dort ein Verwalter dieses Hauses, des alttestamentlichen Volkes Israel. Und jetzt ist der Herr Jesus, der ist jetzt auch etwas in seinem Hause, aber er ist nicht Verwalter. Er ist der Sohn und der Besitzer des Hauses. Lesen wir da mal den Text. Vers 2, der treu war dem, der dazu machte, wie auch Mose in seinem ganzen Hause. Also Mose war in dem Volk, im Volk Israel auch treu. Er war ein treuer Diener. Vers 3, denn größerer Herrlichkeit als Mose ist er gewürdigt. In dem Maße wie der, der ein Haus herrichtete, mehr Ehre hat als das Haus. Also der, der das Haus gebaut hat, hat mehr Ehre als das Haus. Das verstehen wir alle. Der Architekt ist mehr wert als das Haus. Der bekommt mehr Ehre als das Haus, das er konstruiert hat. Ja. Und so ist es auch im Geistlichen gesprochen. Mose war ein Diener im Hause Israel. Und der Herr Jesus ist der Besitzer und Macher, Erbauer des Hauses im neuen Bund, des neutestamentlichen Hauses. Es gibt im Alten Testament ein Haus Gottes, das ist das Volk Israel. Und es gibt im Neuen Testament ein Haus, das ist die Fortführung von Israel in Christus. Jeder, der jetzt in Christus ist, zählt zu diesem Haus. Größere Ehre, Vers 4, denn jedes Haus wird von jemandem hergerichtet oder gebaut. Ja. Jedes Haus wird von jemandem gebaut. Aber der, der alles hergerichtet hat und gebaut hat, ist Gott. Und Mose war treu in seinem Haus, in Israel, als Verwalter oder Bediener, also Hausangestellter, Hausverwalter, der über das Haus schauen soll, ja. Als Hausbediener, zum Zeugnis von dem, das gesprochen werden sollte. Aber Christus ist treu als Sohn über sein Haus. Versteht ihr, es geht hier, was tut er hier? Er stellt zwei Häuser gegenüber, das Haus Israel und das Haus Christi. Und er sagt, im Alten Testament, da war der Mose. Und die Juden haben immer gesagt, ja, ihr bösen Christen da, ihr seid von Mose weggelaufen. Mose, man muss auf Mose hören und ein jünger Mose muss man sein. Und jetzt sagt er, der Christus ist der Besitzer des Hauses. Der Mose war nur der Verwalter. Wer ist mehr wert, der Verwalter oder der Besitzer? Der Mose war treu als Verwalter. Ja, wer? Der Besitzer. Mose war treu als Verwalter in seinem Haus, im Hause Israel. Mose hat gedient. Aber Christus ist mehr als Mose. Christus ist der, der das ganze neue Haus Israel gemacht hat. Ja, wie hat er denn das Haus Israel gemacht, das neue Israel? Indem er es mit in den Tod genommen hat. Jeder, der an ihn glaubt und sich mit seinem Tod, der glaubt, dass der Herr Jesus stellvertretend in den Tod gegangen ist und sich identifiziert. Ja, der Herr Jesus ist für mich gestorben. Jeder bekommt Leben von Christus. Dieser Christus ist in den Himmel aufgefahren und gießt vom Himmel aus das Leben auf jeden aus, der an ihn glaubt. Der Herr Jesus ist im Himmel, seit der Himmelfahrt. Und der Herr Jesus hat den Heiligen Geist einmal ausgegossen zu Pfingsten, aber er gießt ihn auch weiter aus durch die ganze Geschichte auf alle Menschen, die jeweils zum Glauben kommen. Wenn ein Mensch zum Glauben kommt, bekommt er den Heiligen Geist. Das wird oft in der Bibel erklärt, im Römerbrief und in anderen Stellen. Aber für uns ist jetzt mal wichtig, der Herr Jesus baut ein Haus und dieses Haus ist das neue Israel. Das neue Haus Israel. Es ist eigentlich die Fortführung des alten Israel. Das alte Israel hat seine Erfüllung in dem Christus. Und jetzt sollen diese alten Israeliten sollen zu Christus kommen, dann werden sie neue Israeliten. Dann werden sie wahre Israeliten, wirkliche Israeliten. die das himmlische Königreich bekommen. Also es geht hier um eine Familie, um ein Haus. Vers 5, Mose war treu in seinem ganzen Hause als Verwalter, als Bediener, zum Zeugnis dessen, was geredet werden sollte. Der hat das Wort Gottes überliefert. Vers 6, aber Christus als Sohn über seinem Hause, dessen Haus sind wir. Christus steht über dem Haus. Mose war in dem Haus als Verwalter, Christus ist der Chef des Hauses. Christus als Sohn über seinem Hause, dessen Haus sind wir, wenn, unter welcher Bedingung gehören wir dazu? Wenn wir die Freimütigkeit und das Rühmen der Hoffnung als eine feste bis zum Ende festhalten. Wir müssen diesem Christus festhalten und dieses Rühmen der Hoffnung, das heißt, wir sind stolz darauf, dass wir diesem Christus gehören und wir wollen weiterhin zu Christus gehören. Wir wollen nicht zaghaft sagen, nein, vielleicht ist es besser, ich gehe in die Welt zurück oder zu irgendeiner anderen Religion zurück. Nein, ich möchte bei Christus bleiben. Und ich will das auch weiterhin als Wahrheit festhalten. Ich will diese Zukunft, die er mir versprochen hat, will ich rühmen. Das ist meine Zukunft. Bis zum Ende. Bis ich bei ihm bin. In dem Fall ist es hier bis zum Ende, es war ja das Gericht. Das Gericht kam ja auf Israel zu. In jener Zeit ging das alte Israel einem Gericht entgegen. Und die Christen sollten durchhalten. Und sollten sich nicht mit dem Israel verbinden. Denn das Israel würde gerichtet werden, das alte Israel. 70 nach Christus. Also die Bedingung ist, dass man die Hoffnung, das Rühmen der Hoffnung, diese Zuversicht festhält. Rühmen heißt stolz sein darauf. Ich rühme mich, dass Christus alles für mich getan hat. Ich weiß, dass ich im Himmel komme. Ich weiß, dass ich eines Tages bei Christus sein werde. Ich weiß, warum? Weil er alles bezahlt hat für mich. Ich brauche nicht selber bezahlen. Er hat die Schuld bezahlt. Ich darf jetzt ihm nachfolgen. Fragen zu dem Abschnitt? Nicht so schwierig. Vers 7. Ich habe hier vergessen für meine... ich habe die Folie vergessen, euch zu zeigen. Vers 6, Vers 2, Römisch 6, warum soll man auf Jesus Christus achten? Weil er die Verlängerung von Mose ist. Mose war nur der Verwalter. Er ist der Chef. Und weil er größere Herrlichkeit hat als Mose. Wer gehört für immer zu diesem Haus? Der festhält, der Christus festhält, gehört für immer zu diesem Hause, auch in der Ewigkeit. Sein Haus sind wir und werden wir auch in der Zukunft sein, wenn wir heute festhalten. Gut, jetzt gehen wir zu Vers 7. Vers 7 bis 19. Es kommt ein Aufruf. Zuerst ein Zitat, wieder aus einem Psalm. Diesmal ist es der Psalm 95. Darum, so wie der Heilige Geist sagt, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet nicht eure Herzen. Wie es in der Herausforderung am Tage der Versuchung in der Wüste geschah, wo eure Väter mich versuchten und meine Werke sahen, 40 Jahre. Darum war ich entrüstet über jenes Geschlecht und sagte, immerzu irren sie im Herzen. Sie kannten nicht meine Wege. So schwor ich in meinem Zorn, sie werden nicht in meine Ruhe eingehen. Wörtlich, wenn sie in meine Ruhe eingehen werden. Das ist ein Schwurwort. In Österreich sagen wir, ich fress den Besen, wenn das so ist, oder? Wenn das so sein, wenn das wahr ist, was du sagst, dann fresse ich den Besen, sagt man in Österreich. Hier ist gemeint, wenn sie in meine Ruhe eingehen, dann will ich nicht Gott heißen. Dann bin ich nicht Gott. Das ist eine Schwurformel. ist ein halber Satz, der gesagt wird, und die zweite Hälfte wird nicht gesagt. Das heißt so viel wie, sie werden mit Sicherheit nicht in meine Ruhe eingehen. Vers 11. Also, das ist jetzt ein Zitat aus dem Psalm 95. Heute, wenn ihr seine Stimme hören werdet, verhärtet nicht eure Herzen. Verhärtet nicht. Was heißt verhärten? Ich habe mir notiert, verhärten steht parallel zu nicht achten. Also wenn man nicht auf das Wort achtet, das Kapitel 2, Vers 3, wenn man nicht Acht gibt, dann kann man verhärtet werden. Was heißt verhärtet? Es geht hier um das Herz. Das ist alles eine Bildersprache. Das Herz ist ja weich, oder? Wenn man ein Herz angreift, ist es weich. Aber das Herz ist verborgen. Und das ist Bildersprache, weil das Herz verborgen ist, spricht die Bibel von dem inneren Menschen als das Herz. Der Mensch hat einen äußeren Menschen, das ist der Körper, und der innere Mensch ist das Herz. Und diesen inneren Menschen kann man verhärten, kann man hart machen. Der sollte weich sein, aber ich kann ihn hart machen. Der innere Mensch, das hat zu tun mit unserem Denken, mit unserem Gewissen, auch gewissermaßen mit unserem Empfinden. Und das Wichtigste im inneren Menschen ist natürlich das Denken, das auch verbunden ist mit unserem Gewissen. Und jetzt, wenn man das Herz verhärtet, heißt es, dass man das Innere verhart macht. Das heißt, das Gewissen wird hart gemacht. Das Gewissen ist was ganz Sensibles. Und wenn man da, man kann das totschlagen. Wenn man ein sensibles Instrument grob behandelt, wird es stumpf. Wenn man ein scharfes Messer mit dem Hammer draufschlägt auf die Schneide, dann wird es stumpf. Und so ist es mit dem Gewissen. Man kann das Gewissen stumpf machen, sodass das Gewissen sich nicht mehr meldet. Oder man kann einfach, man hört das Wort Gottes, man weiß genau, was man tun soll, und man tut es nicht. Und man hört es noch einmal, und man tut es nicht. Man hört es noch einmal, man tut es nicht. Was geschieht? Man wird abgebrüht. Man hat sich verhärtet. Dann hört man es noch, aber es beschäftigt mich nicht mehr. Das erste Mal beschäftigt es mich sehr, sehr stark. Und ich gehe nach Hause und ich weiß, ich soll mein Leben mit Gott in Ordnung bringen. Und ich weiß es und ich... Und dann wische ich das weg und sage, nein, nein, ich mache das nicht. Und dann hört man es vielleicht nochmal. Und dann beschäftigt es einen nicht mehr so stark. Und dann dritten Mal noch weniger und noch weniger. Man tut es nicht. Das heißt verhärten. Man macht sich innerlich hart. Man achtet nicht auf das Wort Gottes. Und er sagt jetzt zu diesen Christen dort, zu diesen Hebräerchristen, passt auf. Der Heilige Geist spricht, verhärtet nicht eure Herzen. Da steht es, so wie der Heilige Geist spricht oder sagt. Der Heilige Geist, wie redet denn der Heilige Geist? Achtet mal auf das, was hier steht. Das wurde geschrieben im Jahre etwa 63 nach Christus. Und er sagt, der Heilige Geist spricht, und dann zitiert er einen Vers, der 1000 Jahre alt war. Der spricht aber immer noch. Der kommt aus dem Psalm. Und der Psalm, die Psalmen waren 1000 vor Christus geschrieben. Der war mehr als 1000 Jahre alt, dieser Vers. Aber er sagt, der Geist spricht. Das heißt, das Wort Gottes, was Gott im Alten Testament gesprochen hat, das sagt er immer noch. Das Wort Gottes bleibt frisch. Wir brauchen nicht sagen, Gott hat einmal gesagt, früher, aber heute ist ja nicht mehr so. Nein, er sagt, das ist das, was Gott dort gesagt hat, gilt genauso heute auch noch. Und was wir heute lesen, Hebräerbrief, sagen wir, das ist im Jahr 63 nach Christus geschrieben, und das gilt für jene Christen, jene Hebräerchristen, ja, die hatten Probleme, aber wir können Parallelen ziehen, denn dieses Wort ist immer noch Gottes Wort. Das ist genauso Gottes Wort wie damals Gottes Wort. Das heißt, ich kann jetzt überlegen, wo sind die Parallelen zu heute, und da kann ich das anwenden auf mein Leben. Und ich kann das sehr wohl auch mein Herz verhärten. Deshalb muss ich mich genauso ansprechen lassen und auch das zu beherzigen. Also, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet nicht eure Herzen. Was ist denn seine Stimme? Kapitel 1, Vers 1 und 2. Gott hat geredet früher und Gott hat neu geredet im Evangelium. Was ist jetzt seine Stimme? Was ist sein Reden? Das neue Reden Gottes im Evangelium. Das eine ist das alte Reden Gottes am Sinai und durch die Propheten. Das andere ist, seine Stimme ist jetzt. Jetzt ergeht die Stimme durch die Apostel. Der Herr Jesus ist im Himmel, aber er spricht immer noch durch die Apostel. Zu dem Zeitpunkt, als das geschrieben wurde, sprach der Herr Jesus durch die Apostel. Und heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet nicht eure Herzen. Er warnt sie hier. Und er sagt, denkt dran, damals gab es eine ernste Sache. Die 40 Jahre haben sie sich verhärtet. 40 Jahre haben sie, wie heißt dort? 40 Jahre war ich entrüstet über jenes Geschlecht. Sie sahen meine Werke 40 Jahre und darum war ich entrüstet über jenes Geschlecht. Und ich sagte immerzu, irren sie im Herzen. Sie irren deshalb, weil sie sich nichts sagen lassen. Und sie haben meine Wege nicht erkannt und sie wollen sie nicht kennen, heißt das. So schwor ich in meinem Zorn, sie sollen nicht in meine Ruhe eingehen. Und sie kamen sie zur Ruhe, diese Generation, die rebelliert hat, kamen nicht ans Ziel. 40 Jahre hat Gott sie in der Wüste herumkreisen lassen. Wisst ihr, wie lange man braucht von Ägypten nach Kanaan? Wie lange braucht man?
Ein paar Monate.
11 Tage. Steht in 5. Mose 1. Eine 11-Tage-Reise. Die haben 40 Jahre gebraucht. Könnt ihr vorstellen? Die haben einfach ihr ganzes Leben in der Wüste verbracht. Mit ihren Herden, die sie da mit hatten. Ja, sie haben schon irgendwo Weide gefunden für die Tiere, aber es war immer karges Leben. Gott hat ihnen geholfen mit dem Manna, dass sie sich selber ernähren konnten. Und hat ihnen Wasser aus dem Felsen gegeben zum Trinken. Aber sie haben das Ziel nicht erreicht. Diese Generation nicht. Die nächste Generation, die damals noch Kinder waren, als die ersten rebellierten, die haben es erreicht. Haben das Ziel erreicht. Weiter. Ich gebe euch die Verse. 2. Mose 17. 2. Mose 17, Vers 7 und 4. Mose 20, Vers 13. Dort kommt das vor. Zweimal haben sie rebelliert. Einmal da an Meriba, Massa und Meriba. 2. Mose 17, Vers 7. Er gab dem Ort den Namen Massa und Meriba. Sie haben ihn auf die Probe gestellt. Ist jetzt der Gott Israels mit uns oder nicht? Wir haben nichts zu trinken. Und da haben sie gemurrt, ja? Und dann nannte Gott diesen Ort Massa und Meriba. Massa heißt Versuchung, Prüfung und Meriba heißt Streit. Hader und Prüfung. Weil sie Jahwe versucht hatten und sagten, ist jetzt Jahwe in unserer Mitte oder nicht? Und das andere war 4. Mose 20, Vers 13. Da heißt, haben sie nochmal rebelliert. Da sagte, das ist das Wasser von Meriba, wo die Kinder Israel mit Jahwe haderten. Und er sich an ihnen heiligte. Und da haben sie den Zorn Gottes erlebt. Gott war zornig auf sie, weil sie nicht gehorchten. Und dann Vers 12, jetzt kommt die Anwendung. Seht zu, Brüder, dass nicht etwa in jemandem von euch ein böses Herz des Unglaubens sein wird. Im Abfall vom lebendigen Gott begriffen. Also, dass kein Herz, kein böses Herz da ist, das dabei ist, von dem lebendigen Gott abzufallen. Er sagt, schaut unter euch, passt auf, dass es niemanden gibt, der zurückgehen möchte, innerlich, im Herzen, zurück nach Ägypten. Wie die Israeliten haben sie gesagt, komm, wir wählen uns jetzt einen neuen Führer, der soll uns zurückbringen nach Ägypten. Da ging es uns viel besser da, mit dem Knoblauch und den Zwiebeln in Ägypten. Das war viel besser. Und hier dieses Manna in der Wüste ist immer das Gleiche. Sie haben gemurrt gegen Gott. Und dann hat Gott eine Plage geschickt. Und dann haben sie Buße getan. Aber es ging immer wieder hin und her. Jetzt nochmal, also Vers 12 ist die Ermahnung, passt auf, seht zu, dass nicht etwa in jemand von euch ein böses Herz des Unglaubens sein wird. Das Wort für Unglaube heißt auch Ungehorsam. Also ein Ungehorsam im Unglauben. Der besteht in Unglauben. Vers 13, sondern ruft euch untereinander auf, jeden Tag, solange es heute heißt. Entschuldigung, ich habe hier die Folien, das will ich jetzt. Ja, ich habe jetzt die Folien vergessen, euch zu zeigen. Bin so schnell gewesen. Wir sind in Vers 12 bis 19. Acht geben auf sich selbst und auf die anderen, Vers 12, und einander aufrufen. Wer soll aufrufen? Vers 13, ruft euch untereinander auf. Wer? Die Prediger sollen aufrufen? Wer? Jeder Gläubige ruft den anderen auf. Nicht wartet, bis ihr einen guten Prediger habt und der soll dann aufrufen. Nein, jeder soll einen anderen helfen. Wie tut man das? Indem man miteinander, bitte?
Mund aufmacht.
Indem man den Mund aufmacht, indem man spricht. Das heißt, man braucht man nicht predigen, braucht man keine Kanzel dazu. Sprechen, da sein, füreinander, sich kümmern umeinander, anrufen, Telefon, also WhatsApp, ja, WhatsApp. Na, viel besser ist besuchen, oder? Mit WhatsApp kann man nicht gut jemand ermahnen. Da sagt man nur Hallo. Also, sondern ruft euch untereinander auf, jeden Tag, jeden Tag, jeden Tag, nicht nur am Sonntag, solange es heute heißt. Also, ständig, jeden Tag, solange es heute heißt, solange es noch Gelegenheit ist, damit niemand von euch verhärtet werde. Das ist wozu? Damit niemand verhärtet werde. Also das zeigt mir, dass wir uns gegenseitig brauchen. Und wir brauchen die gegenseitige Ermutigung. Wir brauchen keine Polizisten, aber wir brauchen eine gegenseitige Ermutigung als Christen. Kinder, braucht ihr das auch? Eine Ermutigung? Manchmal braucht man auch eine Mahnung, gell? Wir brauchen das, alle. Und Sie sollen jetzt an das alte Israel denken, Vers 15 bis 19. Vers 14 habe ich noch nicht gesagt. Vers 14 zuerst, denn wir sind, nein, Vers 13 habe ich nicht gelesen, sondern ruft euch einander auf, jeden Tag, solange es heute heißt, damit niemand von euch verhärtet werde durch den Betrug der Sünde. Welche Sünde?
Es geht um den Unglauben.
Es geht um den Unglauben. Es geht um die Israeliten. Was haben sie gesagt? Wir gehen wieder zurück nach Ägypten. Das ist die Sünde. Das war eine Rebellion. Ich gehe wieder zurück. Eine Rebellionshaltung, ich will wieder zurück zum alten Leben. Ich will wieder zurück zur alten Religion. Zum Judentum zurück. Die Sünde, um die es hier geht, ist nicht einfach irgendeine Sünde von den vielen Sünden, die es zu tun gibt. Nein, die Sünde ist hier, damit spielen, mit dem Gedanken spielen, ich lasse das. Ich lasse das. Jemand sagt mir, ich will jetzt nicht mehr mit Gott leben, der hilft mir sowieso nicht. Sag ich, weißt du, warum er dir nicht hilft? Weil du dich gar nicht kümmerst um ihn. Du lebst mit einem Freund zusammen, kümmerst dich überhaupt nicht um Gott und dann sagst du, Gott hilft mir nicht. Du sagst ihm Tschüss und dann ärgerst du dich oder sagst zum Vorwand, er hilft mir nicht. Die Bibel sagt klar, wem er hilft. Denen, die ihm vertrauen. Glauben heißt Vertrauen. Denen, die an seinem Wort festhalten. Da ist er da. Wenn Gott weit weg ist, wer glaubst, hat sich entfernt? Wer hat sich entfernt?
Mensch.
und ich, wenn er bei mir, wenn er nicht mehr bei mir wäre, ja, dann habe ich mich entfernt.
Der Herbert Jansen erzählt, da hat einer so eine Aufklärung auf dem Auto. When God is far away, you moved.
Ja, guess who moved, ja. Rate mal, wer, wenn Gott weit weg ist, rate mal, wer sich entfernt hat. Also, Gott wäre da. Da sagt einer, wo war Gott damals in Auschwitz? Wo war Gott? Wisst ihr, wo er war? In Auschwitz. Er war da. Und man hat ihn anrufen können. Und manche haben ihn angerufen. Und manche haben ihn gefunden. Gott ist da. Die ganze Zeit. Also, zum Text zurück. Vers 14. Denn wir sind Mitteilhabende des Christus geworden, wenn wir nur den Anfang unseres Gewissheitsgrundes, unserer Zuversicht, könnte man auch übersetzen, wenn wir nur den Anfang unserer Zuversicht bis zum Ende festhalten, als eine feste Zuversicht, bis zum Ende festhalten. Wir sind Mitteilhaber des Christus geworden. Wir gehören zu seinem Haus. Wir gehören zu seiner Familie und wir werden die Zukunft und die Ewigkeit mit ihm verbringen, wenn wir festhalten. Hier muss man, in diesem Vers muss man einfügen, wir sind geworden und wir werden es auch bleiben, wenn wir festhalten. Wir gehören zu seiner Familie, wir sind zu seiner Familie gekommen und gehören zu seiner Familie und wir werden es bleiben, wenn wir festhalten. Wenn wir nicht festhalten, werden wir es nicht bleiben. Das muss man hier ergänzen. Spricht hier verkürzt ein bisschen. Denn wir sind Mitteilhaber des Christus. Wir sind es und wir sind es einmal geworden und wir sind es heute, wenn wir nur den Anfang unserer Zuversicht, unseres Fundamentes, unserer Gewissheit, die wir damals hatten, fest, als eine feste, bis zum Ende festhalten. Ja, und was sollen sie noch tun? Vers 15, sie sollen an Israel denken als Warnung. Während gesagt wird, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet nicht eure Herzen, wie es in der Herausforderung geschah, denn es forderten ihn welche heraus, nachdem sie seine Stimme gehört hatten, jedoch nicht alle, die durch Mose aus Ägypten herauskamen. Es gab einige, die ihn nicht herausgefordert hatten, Kaleb und Josua zum Beispiel nicht. Aber über welche war er entrüstet? 40 Jahre? Über wen war er so zornig? Die 40 Jahre? War es nicht über die, die sündigten? Welche Sünde? Welche Sünde haben sie gesündigt? Was war die Sünde? Unglaube. Zurückkehren, rebellieren. Wir wollen wieder zurück nach Ägypten. Gott hat uns verlassen und Gott hilft uns sowieso nicht. Genau diese rebellische Haltung. Weiter. Vers 17. Über welche war er entrüstet? 40 Jahre waren es nicht über die sündigten, deren Leiber in der Wüste fielen? Die sind alle gestorben. Welchen schwor er, sie würden nicht in seine Ruhe eingehen, wenn nicht denen, die im Unglauben ungehorsam waren? Jetzt wird es gesagt. Jetzt haben wir es im Klartext. Die Sünde war Unglaube oder ungehorsamer Unglaube. So kann man es am besten ausdrücken. Ungehorsamer Unglaube. Gott nicht zu glauben, ist ein Ungehorsam. Denn wir haben Grund genug, ihm zu glauben. Vers 19. Und wir sehen, dass sie nicht eingehen konnten wegen des Unglaubens. Deshalb kamen sie nicht ans Ziel. Fragen von euch zu Kapitel 3? Sonst, wenn keine Fragen sind, machen wir noch ein paar Verse. Aber könnt ihr euch schon melden, wenn Fragen sind. Also, es geht ihm in diesem Kapitel 3, ihnen aufzuzeigen, dass sie als Christen, als israelitische Christen, gefährdet sind. Und zwar ist die Gefährdung dort, wenn man dem Unglauben Raum gibt, dem Zweifel Raum gibt, wenn man nicht mehr gut hinhört auf das Wort Gottes. Einige haben sich gar nicht mehr viel damit befasst, mit dem Wort Gottes. Gibt es das heute auch, diese Gefahr? Und ob? Da gibt es Leute, die hören auf, die Bibel zu lesen. Ah, die gehen schon noch in irgendeine Versammlung hin und wieder oder sie horchen sich im Internet noch irgendwas an. Aber es ist kein wirkliches tiefes Interesse mehr da. Und dieses Interesse, und dann macht man Kompromisse mit der Sünde, mit irgendeiner Sünde, und es zieht einen in die Welt zurück. Oder da ist eine junge Dame, die mag dann plötzlich einen ungläubigen Freund haben und so weiter. Und dann die Bibel lesen. Ja, da schaut man mal manchmal in die Bibel rein. Nein, das ist heute alles so langweilig. Und dann machen wir das zu. Und dann liest man weniger und weniger und gar nicht mehr. Beten, ja, beim Essen tun wir noch beten. Und irgendwie, das war's dann. Und dann macht man Kompromisse und dann trifft man sich auch nicht mehr mit Christen. Naja, die sind alle so extrem. Ja, und dann? Das geht Stück für Stück weg. Ich kenne einige solche Fälle. Könnt ihr gerade aufzählen. Solche Menschen muss man nachgehen. Solche Menschen darf man nicht aus den Augen verlieren. Da muss man ihnen ernsthaft das vor Augen halten, was er hier sagt. Kapitel 3. Verhärtet nicht eure Herzen. Kapitel 4, Vers 1. Machen wir noch 5 Minuten und dann ist Schluss. 4 Vers 1. Fürchten wir uns also, damit nicht etwa während eine Verheißung in seine Ruhe einzugehen noch übrig gelassen ist, jemand von euch als zurückgeblieben erscheine. Jetzt kommt die Aufforderung, sich zu fürchten. Was soll man fürchten? Es geht um Christen, die sollen sich fürchten, dass keiner fehlt. Das wäre furchtbar, wenn einer fehlen würde an jenem Tage in der Herrlichkeit, wenn wir beim Herrn Jesus sind, dann fehlt einer. Fürchten wir uns also, damit nicht etwa während die Verheißung in die Ruhe einzugehen noch ausständig ist, noch übrig ist, dass da nicht jemand von euch als zurückgeblieben erscheine. Das ist eine gesunde Furcht, hat nichts zu tun mit Angst. Es ist eine gesunde Furcht, das heißt, das soll uns unter die Haut gehen, das ist gemeint, das soll uns wichtig sein. Wisst ihr, ich fürchte die Schweizer Polizei. Warum fürchte ich die? Weil das geht einem unter die Haut, wenn man so viel zahlen muss. Meine Frau fährt 46 statt 30. Wisst ihr, wie viel sie gezahlt hat? 250 Franken. Ja, zweimal Toleranzgrenze, dreimal Toleranzgrenze überschritten, oder? Die erste Toleranzgrenze, glaube ich, sind 2 oder 3, das wäre 32 gewesen, bei 33 hätte sie 40 Franken bezahlt. Und bei 39 hätte sie 120 Franken bezahlt. Und bei 46 zahlt man 250 Franken.
Wie viel Euro
sind das? Das sind 240 Euro, ungefähr. Wir sind ja fast 1:1 schon bald. Dann fürchtet man die Polizei. Das heißt, man richtet sich sehr streng danach aus. Das nächste Mal, wenn die 30er-Tafel kommt, dann gehst du sofort auf die Bremse. Du fürchtest die Polizei wegen den Konsequenzen. Und hier sagt er, fürchten wir uns im Sinne von, der soll uns unter die Haut gehen, das soll uns von ganz, ganz großer Wichtigkeit sein, dass nicht jemand, solange noch die Verheißung da ist, einzugehen in die Ruhe, dass nicht jemand sich herausstellt, er ist zurückgeblieben. Dass sich bei niemandem herausstellt, er ist zurückgeblieben.
Also wird hier das Bild des Eingehens in die Ruhe von Israel nach Kanaan verglichen, des Übergangs des Christen in das Jenseits.
Ja, da ist das Bild. Das Bild ist, sie soll nicht in meine Ruhe eingehen. Das wäre Kanaan gewesen. Richtig, das ist das Bild. Und die Ruhe, die aber dem Volk Gottes noch ausständig ist, ist eine viel, viel größere Ruhe als Kanaan. Er wird es gleich erklären, dass die Ruhe von Kanaan war gar keine wirkliche Ruhe. Das wird er noch erklären. Ja. Da kommen wir dann morgen hin. Aber jetzt mal nur so weit, hier noch diesen Vers. Denn auch uns ist gute Botschaft gesagt worden, gleich wie jenen. Also uns, den Christen heute, diese hebräischen Christen, ja, uns ist die gute Botschaft gesagt worden, wie damals den Israeliten, die haben auch eine gute Botschaft gehört. Die gute Botschaft war, oh, es wartet ein Land mit Milch und Honig und Gott hat euch herausgeführt, ihr müsst jetzt ins Land gehen, Gott wird euch wunderbar durchtragen, es wird herrlich werden dort im Land. Er wird euch zur Ruhe bringen von euren Feinden und ihr werdet jeder unter seinem Weinstock und seinem Feigenbaum sitzen. Wunderbar. Herrliche Ruhe. Und wir haben eine viel größere Botschaft. Auch uns ist eine gute Botschaft gesagt worden, gleich wie jenen. Jedoch nützte das gehörte Wort jenen nicht, da es bei den Hörern sich nicht mit dem Glauben vermengt hatte oder da es bei den Hörern nicht mit Glauben vermengt worden war. Also, man muss nicht nur hören, man muss es auch vermischen mit Glauben. Das ist so wie beim Kuchenbacken, oder? Nicht nur Mehl, sondern vermischen mit Milch. Oder mit was? Versteht ihr? Also, hören und glauben gehört zusammen. Hören und glauben. Denn wir, die glaubten, gehen in die Ruhe ein. So wie er gesagt hat, so schwor ich in meinem Zorn, sie sollen nicht in meine Ruhe eingehen. Obgleich, ja. Also hier, was er jetzt sagt, ist, wir, die wir gläubig geworden sind und weiterhin glauben natürlich, wir gehen in die Ruhe ein, in die Ruhe, die noch ausständig ist. Das ist ein himmlisches Kanaan natürlich. Ich denke, wir machen hier Schluss. Morgen machen wir Fortsetzung. Beten wir.